Hier ist Radio Rumänien International. Sie hören unsere zweite deutschsprachige Sendung für Mittel- und Westeuropa auf Kurzwelle über Satellit und im Internet.
Funkjournal.
Die Ratingagentur Moody's hat die Bonitätsnote Rumäniens bei Baa3 mit negativem Ausblick bestätigt. Die Experten loben die Haushaltsdisziplin der Regierung in Bukarest und erwarten, dass das Haushaltsdefizit in diesem Jahr auf 5,8% der Wirtschaftsleistung sinkt, besser als bislang angenommen. Zugleich warnt Moody's, dass die kommenden Monate entscheidend seien. Politische Zersplitterung könne wichtige Reformen wie das einheitliche Besoldungsgesetz oder den Staatshaushalt für 2027 verzögern. Hinzu kommen geopolitische Risiken wegen der Nähe zum Krieg in der Ukraine. Der geschäftsführende Finanzminister Alexandru Nazare sieht die Regierungsmaßnahmen bestätigt. Der rasche Defizitabbau und die Einbettung in den EU-Rahmen stärkten das Vertrauen der Investoren. Vorrang habe nun die Fortsetzung der Haushaltskonsolidierung, um das Länderrating zu sichern. Nazare forderte zudem einen politischen Konsens, um Blockaden zu vermeiden. Alle drei großen Ratingagenturen, S&P, Moody's und Fitch, bewerten Rumänien derzeit mit einem negativen Ausblick. Das Land steht nur knapp über dem sogenannten Ramschniveau. Wegen der anhaltenden Dürre gelten derzeit in 133 Ortschaften in 14 rumänischen Kreisen Einschränkungen bei der Wasserversorgung über die öffentlichen Netze. Am stärksten betroffen sind die Kreise Nerns mit 39 und Bihor mit 30 Ortschaften, wie die nationale Wasserbehörde mitteilt. Weitere 92 Ortschaften, die über Brunnen versorgt werden, leiden ebenfalls unter Wassermangel. Die meisten davon liegen im Kreis Botoşani. Das Gesetz, das die Zahl der zum Abschuss freigegebenen Bären verdoppeln soll, geht zurück ins Parlament. Präsident Nikos Jordan verweigert die Ausfertigung und verlangt eine erneute Debatte, obwohl das Verfassungsgericht das Gesetz bereits im Juni gebilligt hatte. Nach Ansicht des Staatspräsidenten schaffe das Gesetz kein ausgewogenes Verhältnis zwischen dem Schutz der Bevölkerung und dem Erhalt der Tierart. Der Entwurf sieht für 2026 und 2027 eine feste Abschussquote von jeweils fast 860 Braunbären vor. Dan kritisiert, dass eine Quote nicht automatisch für 2 Jahre gelten könne. Er fordert, vorrangig aggressive Tiere zu erlegen, die in Dörfer und Städte eindringen, die Einführung eines Echtzeitmonitorings der Abschüsse sowie deutlich strengere Regeln zum Schutz von Bärinnen mit Jungtieren. Die staatlichen Ausgaben für Forschung und Entwicklung in den Ländern der Europäischen Union haben im vergangenen Jahr durchschnittlich fast 290 Euro pro Einwohner erreicht. Das sind knapp 58% mehr als 2015, so das Europäische Statistikamt. Die höchsten Pro-Kopf-Ausgaben verzeichneten Luxemburg, Dänemark und Deutschland. Schlusslicht ist Rumänien mit lediglich unter 20 Euro je Einwohner, gefolgt von Ungarn und Malta. Rumänien war zudem das einzige EU-Land, in dem die Ausgaben für Forschung und Entwicklung seit 2015 zurückgegangen sind. Italien will die verschärften Grenzkontrollen für Flug- und Schiffsverbindungen mit Spanien mindestens bis zum 15. August aufrechterhalten. Die Regierung in Rom erklärte, sie werde Ultimaten aus Madrid nicht nachgeben. Spanien hatte mit Gegenmaßnahmen gedroht, falls die Kontrollen nicht aufgehoben werden. Italien hatte das Schengen-Abkommen für diese Verbindungen vor einer Woche vorübergehend ausgesetzt, nachdem zahlreiche irreguläre Migranten in die spanische Exklave Ceuta an der marokkanischen Küste gelangt waren. Madrid betont, dass es keine Weiterwanderung der Migranten in den Schengen-Raum gegeben habe. Und zuletzt zum Sport. Nach der 0:5 Heimniederlage gegen den norwegischen Club Tromsø in der Conference League hat Cefere Cluj die Entlassung des portugiesischen Trainers Antonio Folha angekündigt. Es war die höchste Europapokal-Heimniederlage in der 120-jährigen Vereinsgeschichte. Der rumänische Meister Universitatea Craiova erreichte im Hinspiel der dritten Qualifikationsrunde zur Europa League bei Kuopio in Finnland immerhin ein 1:1. Soweit die Meldungen.
Der Wochenspiegel.
Es geht weiter bei Radio Rumänien International mit einem Rückblick auf die wichtigsten Ereignisse der vergangenen Woche. Zusammengefasst im Wochenspiegel von Roxana Vasile. Ich bin Florin Lungu und bringe Ihnen die deutsche Fassung Ihres Beitrags. Rumänien befindet sich den ganzen August über in Energiealarm. Grund dafür ist ein erheblicher Rückgang der Stromproduktion aufgrund der Dürre, die die Flusspegel stark reduziert hat. Nur wenige Tage nach der Abschaltung von Reaktor 1 des Kernkraftwerks Tschernavoda im Südosten des Landes wegen des extrem niedrigen Donaupegels fanden die Behörden, dass auch Reaktor 2 aus denselben Gründen ausfallen könnte. Rumänien könnte dadurch rund 20% seiner nationalen Stromproduktion verlieren und müsste Strom im Umfang von über 2500 Megawatt importieren. Um dies zu verhindern, wurde beschlossen, erhebliche Wassermengen aus der Donau zu Reaktor 2 in Tschernavoda umzuleiten. Dies soll durch die kontrollierte Sprengung eines Felsens und das Versenken von 4 mit Steinen beladenen Lastkähnen erreicht werden. Gleichzeitig kündigte die Übergangsregierung in Bukarest an, dass die Wasserkraftwerke mit maximaler Kapazität arbeiten und die Produktion möglichst in die Abendstunden konzentrieren werden, wenn der Verbrauch am höchsten ist. Es wurde ein Aufruf zum freiwilligen Stromsparen an die Bevölkerung, öffentliche Einrichtungen und Unternehmen gestartet. Darüber hinaus schuf die Übergangsregierung die gesetzlichen Voraussetzungen, um für Großverbraucher in Spitzenzeiten verpflichtende Verbrauchsbeschränkungen einzuführen. Ein nationales operatives Zentrum für den Energiesektor wurde ebenfalls eingerichtet. Die Kraftstoffpreise sorgten weiterhin für Unmut in Rumänien. An manchen Tankstellen kostete Diesel fast 11 Lei, 2,20 Euro, Benzin über 10 Lei, 2 Euro. In diesem Zusammenhang kündigte Präsident Nikuschor dann an, ein Gesetz zur Senkung der Verbrauchsteuer auf Diesel und zur Deckelung der Handelsspanne erlassen zu haben, so dass die Preissenkung für diesen Kraftstoff Mitte des Monats in Kraft treten würde. Laut Dumitru Kiselica, dem Präsidenten des Verbandes für intelligente Energie, der von Agerpress zitiert wird, erlebt Rumänien derzeit einen regelrechten schwarzen Freitag für Dieselkraftstoff. Zuerst werde der Preis erhöht, dann wieder auf ein Niveau gesenkt, von dem er eigentlich nicht hätte sinken dürfen, und das Ganze werde als großer Erfolg des Staates präsentiert. Diese Farce, so Kiselica, sei weitaus gravierender, da jeder ungerechtfertigt erhöhte Cent an der Zapfsäule die Preise für Lebensmittel, Baumaterialien, Dienstleistungen und alle transportierten Güter vervielfache. Tatsächlich ging das Einzelhandelsvolumen in Rumänien laut Eurostat im Juni 2026 im Vergleich zum Vorjahresmonat um über 6,5% zurück. Die jüngsten Daten des Nationalen Statistikinstituts in Bukarest deuten ebenfalls auf einen stetigen Rückgang des Konsums hin, und Analysten warnen vor einer Fortsetzung dieses Trends. Die Wirtschaft verzeichnet ein verlangsamtes Wachstum, was Experten zufolge auf eine Rezession hindeuten könnte. Verschärft wird die Situation durch die hohe Inflation. Der Senat in Bukarest verabschiedete in einer außerordentlichen Sitzung ein Gesetz zur Erhaltung der Biodiversität, ein Meilenstein im Rahmen des Nationalen Aktionsplans für Rumänien PNRR mit einem Volumen von 1 Milliarde Euro. Das Dokument wurde in der zuvor von der Abgeordnetenkammer geänderten Fassung angenommen, wobei die streng geschützten Naturgebiete in Rumänien halbiert wurden. Die Nationalliberale Partei und die Union Rettet Rumänien befürchten dadurch einen Konflikt mit den Regeln der Europäischen Kommission, während die Sozialdemokratische Partei argumentiert, dass die Interessen lokaler Gemeinschaften und Infrastrukturprojekte geschützt seien. Auch das Gesetz zur Dekarbonisierung des Energiesektors wurde im Parlament debattiert. Es enthält einen von der USR und der PNL kritisierten Änderungsantrag der PSD. Bergwerke dürfen erst nach dem Aufbau neuer Produktionskapazitäten geschlossen werden. Ebenfalls diese Woche beantragten die USR und die PNL beim Verfassungsgericht eine Entscheidung über ein weiteres verabschiedetes Gesetz, das Integritätsgesetz, ebenfalls ein Meilenstein im PNRR. Sie sind mit 2 Änderungen unzufrieden, die den Verdacht auf einen Verfassungsbruch begründen. Die Sozialdemokratische Partei wirft den beiden Parteien vor, mit ihrem Vorgehen den USR-Vorsitzenden Dominik Fritz zu schützen, der von dem neu verabschiedeten Gesetz betroffen sein könnte, nachdem er kürzlich wegen Interessenkonflikts rechtskräftig verurteilt wurde und dafür 771 Millionen Euro an EU-Geldern blockieren würde. Präsident Nicolas Jordan gab seinerseits bekannt, eine Reihe von Gesetzen verkündet zu haben, um die entscheidenden Meilensteine des PNRR zu erreichen und das SAFE-Abkommen zu ratifizieren. Antold, das drittgrößte Festival für elektronische Musik weltweit, feierte am Donnerstag in Cluj-Napoca im Nordwesten Rumänien Premiere. 4 Tage und 4 Nächte lang finden Konzerte, Shows und zahlreiche weitere Events auf 8 Bühnen statt. Mit einer Breite von 127 Metern und einer Höhe von 38 Metern ist die Hauptbühne die größte, die jemals in der Geschichte des Festivals gebaut wurde. Rund 200 lokale und internationale Künstler werden dieses Jahr in Rumänien erwartet. Jeden Tag treten die Headliner auf: Sting, Sarah Larsson, Luis Capaldi und Flo Rida. Am Donnerstag besuchten über 100.000 Menschen das Hauptevent, das Konzert des britischen Künstlers Sting. Der Andrang war so groß, dass die Veranstalter die Tore der Cluj Arena aus Sicherheitsgründen schließen mussten. Vor Stings Konzert hielt ein Guru aus Indien eine Rede. Antold endet am Montag im Morgengrauen mit der Musik von Padre Guilherme, einem katholischen Priester aus Portugal, der für seine einzigartige Verbindung von Kirchenliedern und elektronischer Musik bekannt ist.
Sie hören Radio Rumänien International.
Chronik.
Ein Film über erste Liebe, kulturelle Identität und den Konflikt zwischen Tradition und Freiheit. Kızım ist der neue Spielfilm von Radu Podkova und zugleich der erste rumänische Film, der die tatarische Gemeinschaft ins Zentrum stellt. Das ist Thema der heutigen Kulturchronik von Corina Sabou. Ich heiße Alex Terescu. Kızım, der neue Film von Radu Podkova, bringt erstmals eine Geschichte aus der tatarischen Gemeinschaft Rumäniens auf die Kinoleinwand. Das Drehbuch stammt von Elias Ferkin, Schauspieler, Regisseur und Autor tatarischer Herkunft. Die Idee zum Film entwickelte sich über Jahre hinweg und basiert auf persönlichen Erinnerungen sowie auf Geschichten aus seinem Umfeld. Im Mittelpunkt steht Zelda, gespielt von Yıldız Meryem Mustafa, die mit Kızım ihr Spielfilmdebüt gibt. Zelda ist eine Jugendliche aus einer traditionellen tatarischen Familie in Konstanza. Sie möchte die unbeschwerten Jahre ihrer Schulzeit genießen, mit Freunden und mit ihrem Freund. Doch genau darin liegt der Konflikt. Ihre Eltern halten an traditionellen Werten fest und begegnen ihrer Beziehung mit Vorbehalten. Die Geschichte ist tief verwurzelt in einem realen Umfeld, einem multikulturellen Viertel von Konstanza, das den Autor geprägt hat. Elias Ferkin, der Drehbuchautor, berichtet.
Filmul, da, este inspirat și din niște trăiri, experiențe personale, din povești pe care le-am auzit în familia mea, în comunitatea mea.
Der Film ist auch von persönlichen Erlebnissen inspiriert, von Geschichten, die ich in meiner Familie und in meiner Gemeinschaft gehört habe. Ich habe aus all dem etwas zusammengesetzt und wollte unbedingt auch unsere Traditionen zeigen. Es ist schließlich der erste Film über und mit Tataren in Rumänien. Diese Gemeinschaft ist wenig bekannt. Viele Menschen wissen kaum etwas über sie. Das war sozusagen die erste Ebene der Geschichte. Danach habe ich mich auf eine Liebesgeschichte konzentriert, eine verbotene Liebe zwischen einem tatarischen Mädchen und einem christlichen rumänischen Jungen. Und um diese Beziehung herum habe ich das gesamte Drehbuch aufgebaut.
Și apoi m-am axat pe această poveste de dragoste, o poveste de iubire interzisă între o fată tătăroaică și un băiat creștin român. Și în jurul ei cumva am reușit să duc mai departe tot scenariul.
Kızım verbindet damit zwei Ebenen, eine sehr spezifische kulturelle Perspektive und zugleich eine universelle Geschichte über das Erwachsenwerden. Denn im Kern geht es um Themen, die viele Jugendliche betreffen: Identität, Zugehörigkeit und der Wunsch, eigene Entscheidungen zu treffen, sagt Elias Ferkin.
Din start am pornit cu aceste două gânduri și ele s-au intersectat cumva firesc, natural în timpul scrierii și maturizarea este un...
Das Thema Erwachsenwerden ist bei Jugendlichen besonders spannend. Die Probleme, die wir im Film zeigen, sind nicht nur typisch für diese Gemeinschaft. Sie passieren überall. Sie sind universell. Wir haben sie ganz organisch in die Geschichte eingebaut. Gleichzeitig haben wir, auch mit der Hilfe von Radu Podkova, mehr Raum für die Clique der Jugendlichen geschaffen. Denn ihre Generation ist wichtig, mit all ihren Fehlern, Unsicherheiten und typischen Schwierigkeiten. Wir wollten sie so zeigen, wie sie wirklich ist, damit Eltern sie besser verstehen und vielleicht auch über ihr eigenes Verhalten nachdenken.
Trebuie să le arătăm așa cum sunt, ca noi părinții să le putem înțelege, să le putem rumega mai bine după acest film.
Für Regisseur Radu Podkova bestand die größte Herausforderung darin, genau diese Balance zu finden zwischen kultureller Spezifik und universeller Erzählung. Denn Kızım ist weder nur ein Film über eine Minderheit, noch ausschließlich eine klassische Coming-of-Age-Geschichte, sagt der Regisseur Podkova.
Cred că ăsta de fapt a fost principalul punct de negociere între mine și Elias, pentru că simțeam.
Das war tatsächlich unser wichtigster Punkt, eine Art Aushandlung zwischen mir und Elias. Dieses Gleichgewicht war entscheidend. Der Film sollte nicht nur von der tatarischen Gemeinschaft handeln, aber auch nicht ausschließlich eine Coming-of-Age-Geschichte sein. Wir mussten diese feine Balance finden. Die erste Liebe ist natürlich ein universelles Thema. Sie könnte überall stattfinden. Aber im Kern geht es um Vertrauen und Kommunikation zwischen Eltern und Kindern. Und diese Kommunikation funktioniert in beide Richtungen. So sollte es zumindest sein.
Cred că e vorba despre încredere, despre comunicare, părinte-adolescent, dar și adolescent-părinte. Și cred că așa e sănătos, de fapt, să fie.
Dabei zeigt der Film auch, dass es keine einfachen Antworten gibt. Während Zelda aus einer eher traditionellen Familie stammt, wächst ihr Freund Tudor in einem offenen, liberalen Umfeld auf. Doch auch dort entstehen Konflikte und nicht immer verläuft alles so, wie man es erwarten würde, erzählt der Regisseur.
Selda provine dintr-o familie tradiționalistă de tătari în care lucrurile sunt foarte clare.
Viele Eltern kritisieren die Partnerwahl ihrer Kinder. Das ist ein zentrales Thema im Film. Es geht um Vertrauen und darum, einander zuzuhören. Interessant ist, dass auch in einer sehr offenen Familie Probleme entstehen können. Ohne viel zu verraten, der Junge im Film erlebt sogar schwierigere Situationen als das Mädchen. Das zeigt, dass weder ein strenges noch ein sehr lockeres Elternmodell automatisch funktioniert.
Adică nici măcar acest model parental de a fi open-minded sau prea open-minded nu funcționează.
Kızım ist damit nicht nur ein Film über kulturelle Unterschiede, sondern auch über Gemeinsamkeiten, über das, was Jugendliche unabhängig von Herkunft verbindet. Gleichzeitig eröffnet er einen Einblick in eine Gemeinschaft, die im rumänischen Kino bislang kaum sichtbar war. Der Film bringt ein vielfältiges Ensemble auf die Leinwand. Neben Newcomerin Yeliz Meriem Mustafa sind auch bekannte Schauspielerinnen und Schauspieler wie Judith State, Tudor Kirila und Bogdan Farkas zu sehen. Ein Film also, der persönliche Geschichten, kulturelle Einblicke und universelle Themen miteinander verbindet und dabei eine neue Perspektive auf das Zusammenleben in Rumänien eröffnet. Kızım, der neue Spielfilm von Bogdan Podkova, Thema der heutigen Kulturchronik.
Sie hören Radio Rumänien International.
Lasă în urmă timpul, Liebe Hörerfreunde, die heutige Musiksendung widmen wir dem großen Erfolg der rumänischen Kultband Compact Fata din Vis, veröffentlicht vor über 40 Jahren im Jahr 1983. Fata din Vis, das Mädchen in meinem Traum, ist ein Hit, der auf dem ersten gleichnamigen Longplay-Album erschien, das 2 Jahre später herauskam. Die Band Compact wurde 1977 in Cluj-Napoca gegründet, wurde jedoch erst ab 1981 einem breiten Publikum wirklich bekannt. Ein entscheidender Moment, der durch den Eintritt von Paul Ciuc als Leadsänger, Gitarrist sowie Hauptkomponist und Texter geprägt war. Diese Phase markierte den Beginn eines klar definierten Weges, denn die Songs von Paul Ciuc zeichneten sich rasch durch ein Gleichgewicht zwischen Rock und Sensibilität aus, durch eingängige Melodielinien sowie durch ein unverwechselbares Timbre, das zu einem Markenzeichen der Band wurde. Schon bald etablierte sich Compact als eine der beliebtesten Rockbands Rumäniens. Fata din Vis ist ein sehr wichtiges Stück. Es definierte die Verbindung der Band zu ihrem Publikum und wurde bekannter als andere Lieder aus dem Repertoire von Compact. Auf demselben Album aus dem Jahr 1985 steht auch der Song Cărare peste timp, der zusammen mit einigen weiteren Songs die härtere Heavy-Seite der Band zeigt.
Cărare peste porțile ei. Tot pământul fiva cu tainele lui cunoscut și din tot ce pare că-i greu ușor va fi de făcut. Cuvântul tău fiva veșnic dorit și de toți așteptat. Spune fără teamă oricum mi-i fi cu drag ascultat. Va șterne cărare peste porțile ei. Cărare peste porțile ei.
Laufe der Zeit hatte Kompakt eine bewegende Geschichte, geprägt von Besetzungswechseln, Spaltungen, überwundenen oder siegreichen Egos und leider auch Tragödien von Mitgliedern, die heute nicht mehr unter uns sind. Jenseits all dieser Kapitel bleibt jedoch ihre Musik, die weiterhin bewegt und Generationen miteinander verbindet. Kompakt ist auch heute noch eine rumänische Kultband, die nicht nur im Land selbst, sondern auch von den Rumänen in der Diaspora geliebt wird. Für sie stellen die ersten Hits dieses Debüt-LPs einen wahren Soundtrack ihrer Jugend dar. Zum Schluss der heutigen Musiksendung bringen wir einen anderen Song von Paul Ciuc, Ești totul pentru mine, du bist alles für mich, veröffentlicht auf demselben Album Fata din Vis im Jahr 1985. Viel Spaß beim Zuhören.
Sie hören Radio Rumänien International.
Nun ist, meine Damen und Herren, der Moment der Rückschau da. Wir lassen Sie die besten Stücke nachhören, die von Montag bis Freitag in unseren Sendungen gebracht wurden und die Sie aus dem einen oder dem anderen Grund vielleicht verpasst haben.
Das Programm von Radio Rumänien International geht weiter mit unserer Geschichtsrubrik Promemoria von Stelio Lambru. Anfang Herbst des Jahres 1924 im September ereigneten sich Vorfälle in der Ortschaft Tatar Bunar im Süden der Republik Moldau auf dem Gebiet der heutigen Ukraine. Bewaffnete Gruppen, die aus der Sowjetunion kamen, überquerten illegal den Dniester, besetzten die Ortschaft Tatar Bunar, hissten die rote Fahne und erkannten die Souveränität des rumänischen Staates nicht mehr an. Die damalige Presse und der rumänische Staat bezeichneten dies als terroristische Aktionen, während Historiker von einem Aufstand, einer Rebellion oder von bewaffneten Aktionen sprachen. Die Ereignisse von Tatar Bunar im Herbst 1924 sind ein typischer Fall von Staatsterrorismus. Sie sind auch beispielhaft dafür, wie sich ein Teil der Zivilbevölkerung einer staatsfeindlichen Bewegung anschließt, ohne über alle Informationen zu verfügen. Tatar Bunar ist ein Beispiel dafür geblieben, wie sich die bilateralen Beziehungen entwickeln können, wenn zwei Nachbarländer einander nicht anerkennen und nicht respektieren. In der Nacht vom 15. auf dem 16. September 1924 bemächtigte sich eine Gruppe von einigen Dutzend bewaffneten Personen, die aus der Sowjetunion über die Grenze am Fluss Dniester gekommen waren, der Gemeinde Tatar Bunar. Die Telefonleitungen wurden gekappt, an allen Zugängen der Gemeinde wurden Wachposten aufgestellt, rote Fahnen wurden gehisst. Bewaffnete Banden begannen, die örtliche Bevölkerung zu terrorisieren und errichteten Sowjetbehörden. Die Regierung in Bukarest entsandte die Armee und die Rebellion wurde innerhalb weniger Tage niedergeschlagen. Einige hundert Rebellen wurden getötet und weitere 120 gefangen genommen. In dem darauf folgenden Prozess wurden 287 Personen angeklagt und 85 zu Strafen zwischen 6 Monaten und 6 Jahren verurteilt. 2 Verurteilungen lauteten auf 15 Jahre und eine auf lebenslange Haft. Die Rebellion wurde auch von der Sozialistischen Partei Rumäniens verurteilt. Wie kam es dazu? Diese Frage beantwortete der Militärhistoriker Petre Otu. Ich beziehe mich insbesondere auf den innenpolitischen und vor allem internationalen Kontext, der die Ereignisse vom September und Oktober 1924 bedingte. Alles geht vom Jahr 1918 aus, von der Vereinigung Bessarabiens mit Rumänien, vom Eingreifen der rumänischen Armee im Januar 1918 zur Unterstützung des Landesrats, dessen Authentizität von Gegnern angezweifelt wurde, aber auch von einigen, die nicht unbedingt Gegner, sondern neutral waren. Sowjetrussland, die Sowjetunion entstand erst später, Ende 1922, erkannte die Vereinigung Bessarabiens mit Rumänien in keiner Form an. In Paris wurde Sowjetrussland nicht eingeladen und nahm nicht an der Friedenskonferenz teil. Eingeladen wurde jedoch eine Delegation der russischen Emigration, die gegen die Anerkennung der Vereinigung Bessarabiens mit Rumänien agierte. Wie es die Ideologie verlangte, strebte die Sowjetunion die Ausweitung der Revolution auf die ganze Welt an. Im Feuer der russischen Revolution, der Machtübernahme durch die Bolschewiken, wurde die These der Weltrevolution geboren. Der Hauptideologe war Trotzki, aber auch andere sowjetische Führer. Sie sagten, dieser imperialistische Krieg müsse sich in einen Bürgerkrieg verwandeln und von dort in einen Krieg der Revolution, und die Revolution müsse sich über den ganzen Erdball ausbreiten. In diesem Kontext entstand zwischen dem 2. und dem 6. März 1919 die Dritte Internationale, die als eine kommunistische Weltpartei galt, die dazu bestimmt war, das Proletariat mit den gebotenen Anführungszeichen zum endgültigen Sieg der bolschewistischen Revolution zu führen. Und wir wissen heute von den Revolutionen in Deutschland und Ungarn, von sozialen Bewegungen in Frankreich und in anderen Ländern. Die Folgen des Krieges waren schrecklich, selbst für die Sieger, nicht nur für die Besiegten. Und die Internationale nahm sich vor, einen hybriden Krieg, der Begriff ist heute sehr geläufig, gegen die Länder Mittelost- und sogar Westeuropas zu führen. Die sowjetische Aggressivität trat während der gesamten Jahre 1920 bis 1930 weiter zutage, auch wenn die Diplomatie zu einem gewissen Zeitpunkt der Ruhe Platz machte. Diese Schübe setzten sich in vielen Ländern fort, und ich möchte sagen, dass die Ereignisse von Tatarbuna und vom Monat Oktober, gefolgt von der Schaffung einer moldauischen Republik links des Dniesters als Druckmittel gegen Rumänien, die vorletzten Zuckungen der Dritten Internationale waren. Der letzte Impuls fand in den baltischen Ländern statt. In Estland versuchte man 1924, das, was wir eine Revolution nennen könnten, herbeizuführen. In der Folge ging Stalin, der nach Lenins Tod die Macht übernahm, zur Formel des Sozialismus in einem einzigen Land über. Das heißt, wir festigen uns zunächst und danach sehen wir weiter. Gegen Mitte des vierten Jahrzehnts ging die Sowjetunion von einer vehementen Infragestellung des Vertrags der Pariser Friedenskonferenz zu einer Verteidigerin des territorialen Status quo über. Petr Otto suchte auch nach einer Erklärung für den sogenannten Raumhunger der Russen. Ich habe mich gefragt, woher diese außergewöhnliche Neigung des russischen Reiches zu einem kleinen Stück Land rührt, das Bessarabien heißt. Es gibt eine ältere Theorie, die besagt, dass dort, wo der Russe seinen Fuß hinsetzt, er nie mehr weggeht. Die zweite Theorie hängt jedoch auch mit der Geopolitik zusammen. Es gibt gewisse strategische Korridore des Vordringens von Westeuropa nach Osteuropa, wobei Westeuropa von Paul Valéry und anderen als eine Art Halbinsel Asiens betrachtet wird. Da ist der nördliche Korridor, der baltische Korridor, der mitteleuropäische Korridor, über den sowohl Napoleon als auch Karl der XII. Kamen, über den auch die Rote Armee im Zweiten Weltkrieg kam, der Donaukorridor und der maritime Korridor durch die Meerengen. Das Gebiet Bessarabiens bildet zusammen mit dem Gebiet von Belarus und einem Teil Polens jene Verschiebungselemente, die den Transfer von einer Richtung in die andere ermöglichen. Und so erklärt sich diese Neigung zu Bessarabien auch aus geopolitischer Sicht. Die Ereignisse von Tatarbuna aus dem Jahr 1924 gehören der Vergangenheit an, doch sie haben auch in der Gegenwart starke Nachhall.
Wir begrüßen Sie zu einer neuen Ausgabe des Sozialreports. Die heutige Ausgabe dieser Feature-Reihe wurde gestaltet von Julia Hau. Laut offiziellen Angaben lebten zu Beginn des Jahres 2025 rund 155.000 rumänische Staatsangehörige in Österreich. Rumänien ist damit nach Deutschland, aber noch vor Bosnien-Herzegowina eines der wichtigsten Herkunftsländer von Einwanderern im Austrogebiet. Für einen Teil dieser Rumänen ist die landwirtschaftliche Saisonarbeit eine der wichtigsten Einkommensquellen, vor allem bei der Ernte von Spargel, Erdbeeren, Salat, Gurken oder Aprikosen. Ioana Popescu ist Doktorandin in Österreich und arbeitet ehrenamtlich für ein Projekt, das sich an Saisonkräfte richtet und vor mehr als 10 Jahren startete. Sie berichtet über die Schwierigkeiten, mit denen Rumänen in Österreich konfrontiert sind und über die Arbeit der Aktivisten, mit denen sie kooperiert. Laut Ioana Popescu bekommen die Landwirtschaftskräfte häufig nur 5 bis 6 Euro pro Stunde und sie arbeiten weit mehr als das gesetzlich vorgeschriebene Maximum von 12 Stunden täglich bzw. 60 Stunden wöchentlich. Außerdem wäre die Mindestpause von 30 Minuten nicht eingehalten und die Menschen arbeiten manchmal auch sonntags. Samstagsarbeit sei ohnehin so gut wie die Regel, sagt Ioana Popescu.
Eu sunt implicată în această inițiativă de aproape 2 ani. În general, ce se întâmplă și ce observăm?
Ich bin seit fast 2 Jahren in dieser Initiative aktiv. Im Großen und Ganzen beobachten wir, dass die Leute unter dem gesetzlichen Minimum bekommen. Das liegt zum Beispiel in Wien bei rund 9 Euro netto pro Stunde. Das ist der Betrag, den grundsätzlich jeder bekommen sollte. Man kann natürlich auch mehr bekommen, je nachdem, was man aushandelt oder was der Arbeitgeber anbietet. Eines der größten Probleme ist also, dass die Leute nicht das bekommen, was ihnen zusteht.
Dazu kommt, dass Arbeiter einer starken Hitzebelastung ausgesetzt sind, sowohl aufgrund des Klimawandels als auch dadurch, dass die Arbeitstage nicht so gestaltet werden, dass die Menschen in den heißesten Stunden im Schatten bleiben. Viele Arbeiter berichten, dass sie unter Bluthochdruck und Erbrechen leiden und in Gewächshäusern, wo es sehr heiß ist, oder auf dem Feld, wo sie direkt der Sonne ausgesetzt sind, keine Schutzausrüstung erhalten. Doch abgesehen davon ist ein weiterer Trend der zunehmende Einsatz von Arbeitern aus Nicht-EU-Ländern, bemerkt Ioana Popescu.
Am observat în ultimul an acest trend.
Wir stellen seit letztem Jahr fest, dass vermehrt Personen aus Asien eingestellt werden, zum Beispiel aus Nepal, Vietnam oder Indien, und dass damit die billige Arbeitskraft aus Osteuropa, auf die man sich bislang stützte, gewissermaßen ersetzt wird. Durch Arbeitskräfte, die nicht nur noch billiger sind, sondern sich auch leichter kontrollieren lassen.
Laut Ioana Popescu liegt die erhöhte Schutzbedürftigkeit von Personen von außerhalb der Europäischen Union darin, dass sie einen unsicheren rechtlichen Stand haben. EU-Bürger brauchen kein Visum und können ihren Arbeitgeber jederzeit wechseln, während Arbeitnehmer, die mit einem Arbeitsvisum kommen, vollständig vom jeweiligen Arbeitgeber abhängig sind, der sie nach Österreich geholt hat. Außerdem berichtet die Doktorandin, dass asiatische Arbeiter horrende Summen zahlen, um nach Österreich zu gelangen, Kosten, die sie dann nach und nach aus ihren Löhnen abarbeiten müssen.
Scopul nostru este să informăm cât mai mulți muncitori despre drepturile lor și în ideea asta mergem.
Unser Ziel ist es, möglichst viele Arbeiter über ihre Rechte zu informieren. Dazu gehen wir direkt vor Ort und verteilen Flyer. In die Gewächshäuser kommen wir zwar nicht rein, aber auf dem Feld stellen wir uns einfach hin, reden mit den Leuten und verteilen Flyer. Außerdem haben wir in Semmering, einem Wiener Stadtteil in der Nähe von Gewächshäusern, einen Deutschkurs organisiert. Dort arbeiten sehr viele Arbeiter bei der Gemüseernte. Neben der Möglichkeit, Deutsch zu lernen, wollten wir dort auch einen Gemeinschaftsraum anbieten. Das hat nicht besonders gut funktioniert, aber das wollen wir auch weiterhin tun. Mehr Community Organizing, mehr als nur Information. Für die Menschen ist es schwer, allein aufgrund von Informationen direkt zu handeln.
Saisonarbeiter zu definieren ist insgesamt jedoch kompliziert und Ioana Popescu räumt ein, dass sie keine allgemeingültige Antwort hat.
Das ist wirklich eine sehr gute Frage. Ich dachte lange, eine Saison bedeute nur Sommer oder Herbst oder die Zeit, in der man Gemüse erntet. Und in der Tat gibt es eine produktivere Hochphase, in der es mehr Arbeit gibt, zum Beispiel im Sommer oder Herbst. Aber manche kommen und bleiben fast das ganze Jahr. Nicht alle Arbeiter sind so. Und die Arbeitgeber bevorzugen es, wenn die Leute sehr flexibel sind, damit sie sie in Zeiten mit weniger Arbeit einfach loswerden können.
Auf die Frage, was die größten Schwierigkeiten bei der Gemeinschaftsarbeit sind, sagte Ioana Popescu, dass Saisonarbeiter in Österreich vor allem sehr isoliert seien. Viele leben auf Bauernhöfen, in der Nähe von Höfen oder am Waldrand. Dazu kommt, dass manche nur 3 Monate im Land bleiben,
dann gehen und vielleicht nie zurückkehren. Andererseits gibt es auch Menschen, die zwar seit Jahren dort leben, aber dauerhaft überzeugt sind, dass dies ihre letzte Saison sei. Das war auch eine der Schwierigkeiten beim Deutschkurs, den die Organisation veranstaltete, weil die Leute sagten, wozu brauche ich Deutsch? Ich bleibe ja sowieso nicht hier. Und trotzdem waren sie in den letzten 3 Jahren dort. Oder in den letzten 5 Jahren, erzählt die Aktivistin.
Deschide fereastra, să intre briza. Ai cărțile toate, dar nu știi care e miza.
Damit geht das deutschsprachige Programm von Radio Rumänien International für Mittel- und Westeuropa zu Ende. Wir bringen täglich 3 Sendungen in deutscher Sprache. Eine knappe halbe Stunde morgens um 7 Uhr, eine erste Stundensendung des Tages am Nachmittag ab 15 Uhr und schließlich einen zweiten Stundenblock abends um 19 Uhr. Alle Angaben in Weltzeit. Da es aufgrund von Störungen der Sendeanlagen nicht selten zu Umstellungen unserer Kurzwellenfrequenzen kommt, bitten wir Sie, die jeweils aktuellen Empfangsdaten im Internet bei rri.ro abzufragen. Dort finden Sie auch alle Einzelheiten über den Satellitenempfang unserer Programme sowie Möglichkeiten zum Abruf digitaler Streaming-Formate. Unsere Angebote gibt es ebenfalls auf üblichen Plattformen als Podcast. Auch darüber gibt es mehr Informationen auf unserer Homepage. Wir danken für Ihre Aufmerksamkeit und sagen nun auf Wiederhören.